Lob und Dank sei dem Herrn, auch für dieses Vorrecht, das wir haben, versammelt zu sein in seinem heiligen Namen. Am letzten Sonntag in Zürich habe ich den Geschwistern Dietmar gesagt, ihr braucht nicht zu kommen. Und die Schwester sagte, und wenn wir doch kommen? Ich habe Geschwister Kupfer gesagt, ihr braucht diesmal nicht zu kommen, auch in Zürich. Und der Bruder Kupfer sagte, das geht nicht, wir müssen kommen. Die Geschwister aus Belgien haben angerufen, ich muss ja übersetzen, denn die kommen. Ich hätte am liebsten allen von fern gesagt, bleibt zu Hause. Und dennoch sind wir dankbar, dass wir so zahlreich zusammen sein können. Wir wollten ja den Januar und den Februar verstreichen lassen. Und dennoch zieht es uns unter Gottes Wort. Es ist das Teuerste, das Wertvollste, das wir auf Erden haben. Da ist kein Weg zu weit. Man scheut keine Mühe. Die Schrift bleibt auch in dem Punkt bestehen. Es wird sein Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter. Wir haben auch damit gerechnet, dass die Wegverhältnisse nicht so günstig sein werden. Aber es gibt Menschen, die schauen nicht auf das Wetter, nicht auf Entfernungen. Die haben ein Verlangen, das Wort des Herrn zu hören. Es gibt zwei Gruppen. Die einen kommen jetzt, solange Gottes Wort zu hören und zu finden ist. Und dann ist von der zweiten Gruppe die Rede, dass sie auch von mehr zu mehr gehen werden, um das Wort des Herrn zu finden und werden es nicht finden, weil es zu spät sein wird. Möge Gott uns dankbare Herzen schenken für die Zeit, die wir noch haben, für das Vorrecht, das er uns gab, sein Wort in aller Wahrhaftigkeit zu hören. Wir werden fortsetzen mit der Predigt von gestern Abend. Gottes vorbereitete Stätte der Anbetung werden einige Schriftstellen dazu lesen und vertrauen, dass Gott uns segnet. Unser Bruder erzählte uns vorher, wie Gott ihm gezeigt hat, das Öl auf das Wort gegossen, dasselbe Öl dann genommen und auf das Haupt der Leute getan wurde. Wir wissen, es ist derselbe Heilige Geist, der im Worte ist, der die Propheten inspiriert hat. Derselbe Geist, mit dem Jesus von Nazareth gesalbt wurde. Derselbe Geist, der diesen irdischen Leib Gottes salbte. Derselbe Geist salbt die Gemeinde. Wir sind ein Teil Gottes geworden. Das Thema, das Bruder Brenhem in der Predigt behandelt, ist ja Gottes erwählter Ort der Anbetung. Und das sollte der Ort sein, wo Gott seinen Namen hintun würde. Nicht ein Ort, sondern der Ort, den Gott erwählt. Nicht ein Name, sondern der Name. Der Name, der über alle Namen ist. Ich sage euch, hier liegt ein ganz großes Geheimnis. Möge Gott es uns durch den Geist offenbaren. Uns ist ein herrliches Wort gelesen worden aus Titus 3. Möge es Wahrheit werden, wenn es nicht schon Wahrheit geworden ist, dass wir durch die Barmherzigkeit unseres Gottes gerettet sind durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Und ich sage euch, warum ich das noch einmal hervorhebe. Der natürliche Mensch vernimmt die Dinge des Geistes nicht. Er kann sie in seine Überlegung aufnehmen und dann wird er sie hin und her wälzen, ohne zur Offenbarung zu gelangen. Wenn aber der Geist uns durch die Salbung die Dinge verklärt, dann ist es nicht Überlegung und Erkenntnis, dann ist es Offenbarung im Herzen. Amen. Dann haben wir Zugang zu den Dingen, die Gott tatsächlich geoffenbart hat. Es steht hier in Vers 6 in Titus 3 von dem Geist, den er reichlich auf uns ausgegossen hat, durch unseren Retter, Jesus Christus, damit wir durch seine Gnade gerecht gesprochen und unsere Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Dann noch den kurzen Satz, aber mächtigen Satz. Zuverlässig ist das Wort. Und ich will, dass du dich hierüber mit aller Bestimmtheit aussprichst. Zuverlässig ist das Wort. Das Wort können wir mit Gewissheit verkündigen. Ich möchte, ehe wir einige Stellen lesen, aus Epheser, dem 3. Kapitel, 2 Verse lesen. Epheser, Kapitel 3, Vers 20 und 21. Ihm aber, der nach der Kraft, die in uns wirksam ist, unendlich mehr zu tun vermag, über alles hinaus, was wir erbitten und erdenken, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus, bis hinaus auf alle Geschlechter aller Zeiten der Ewigkeit. Dahinter steht dann das Wort Amen, so sei es. Und so ist es auch. Amen. Hauptsächlich geht es schon um den Gedanken. Ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde. Es gibt eine Gemeinde, die seinen Namen trägt. Eine Gemeinde, die als Offenbarungsstätte Gottes gedacht ist. Und wir werden sehen, wie wichtig die Offenbarung des Namens Jesus für die Gemeinde ist. Wir wissen, alles ist auf Offenbarung gegründet. Und kein Mensch kann sich etwas nehmen. Es werde ihm denn von Gott gegeben. Im Alten Testament hatte Gott Ort und Zeit. Er hatte den Ablauf gewisser Dinge bestimmt. Und nur wenn getan wurde, wie er es sagte, wo und wann, ruhte sein Segen darauf. Wenn Menschen eigenwillig handelten, wichen sie von Gott ab und Gott hat sie verlassen und sie gingen eigene Wege. Ich möchte einige Bibelstellen, die das, was Bruder Brenhem hervorgehoben hat, indem er 5. Mose 16 las. Ich möchte einige Bibelstellen dazu lesen, um uns zu zeigen, wie Menschen abgewichen sind, die nicht auf das hörten, was der Herr gesagt hat. Und dann ziehen wir die Parallele zum Neuen Testament. Aus Richter, dem 10. Kapitel, werden wir einige Verse lesen. Richter, Kapitel 10, Von Vers 10 halten wir immer vor Augen, dass Gott Anbetung wünscht, dass Gott verheißen hat, den Menschen zu begegnen, an der Stätte, an dem Ort, den er bestimmt, da, wo er seinen Namen hintut. Wir sehen dann auch, was Menschen getan haben, die nicht auf ihn hörten. Richter, Kapitel 10 von Vers 10. Da riefen die Israeliten den Herrn laut um Hilfe an und bekannten, wir haben gegen dich gesündigt, und zwar dadurch, dass wir unseren Gott verlassen und den Baalen gedient haben. Da antwortete der Herr den Israeliten, habe ich euch nicht von den Ägyptern und Amoritern, von den Amoritern und Philistern errettet? Und als die Sidonier und Amalekiter und Midianiter euch bedrängten und ihr mich um Hilfe anrieft, habe ich euch da nicht aus ihrer Gewalt befreit? Ihr aber habt mich verlassen und anderen Göttern gedient. Darum will ich euch hinfort nicht mehr erretten. Geht hin und schreit um Hilfe zu den Göttern, die ihr euch erwählt habt. Sie mögen euch helfen, wenn ihr in Not seid. Da beteten die Israeliten zum Herrn, wir haben gesündigt, verfahre mit uns ganz so, wie es dir wohlgefällt. Nur rette uns noch dies eine Mal. Darauf entfernten sie die fremden Götter aus ihrer Mitte und verehrten den Herrn. Da konnte er sein Erbarmen mit der Not Israels nicht länger zurückhalten. Gott hat getadelt, er hat zurechtgewiesen, aber er hat sein Erbarmen durchbrechen lassen. Zuerst sagte er, geht jetzt zu denen, die ihr erwählt habt. Mögen sie euch helfen, schreit um Hilfe zu ihnen, wenn ihr in Not seid. Und sie begriffen, da ist keine Hilfe aus der Not, da ist keine Erhörung, da ist keine Antwort. Und sie bekannten sich zum Herrn, riefen zu ihm und sagten, verfahre mit uns, so wie es dir wohlgefällt, wir haben gesündigt. Nur rette uns noch dies eine Mal. Wir denken an Simson. Noch einmal. Noch dieses eine Mal. Und ich glaube, wenn wir da im Hebräerbrief lesen, dass Gott noch einmal Himmel und Erde bewegen wird, dann glauben wir auch, dass die Gemeinde aus der Verfassung, in der sie ist, herauskommen muss und den lebendigen Gott um Hilfe anflehen wird, und Gott wird erhören. Lasst uns aus 2. Könige lesen. 2. Könige, Kapitel 17. 2. Könige, Kapitel 17, Vers 33 und 34. Und dann Vers 41. So waren sie zwar Verehrer des Herrn, blieben zugleich aber auch Diener ihrer Götter, nach den Bräuchen der Völkerschaften, aus denen man sie weggeführt hatte. Bis auf den heutigen Tag verfahren sie nach den ursprünglichen Bräuchen, sie verehren den Herrn nicht in rechter Weise, und verfahre nicht nach seinen Satzungen und seinen Verordnungen, nicht nach dem Gesetz und den Geboten, die der Herr den Nachkommen Jakobs geboten hat, dem er den Namen Israel beilegte. Das Volk Israel hat beides getan, hat den Herrn verehrt und lebte nach den Bräuchen der Völker, aus denen sie gekommen waren. Wir übertragen das jetzt auf die Gemeinde. Wir alle kommen aus den verschiedenen Denominationen und Glaubensrichtungen. Wir dürfen nicht annehmen, dass wir mitbringen können, was wir wollen. Wir müssen alles zurücklassen und einen ganz neuen Anfang mit unserem Gott machen und Gott mit uns. Und erst dann, wenn wir nach dem Wort des Herrn tun und alles andere zurückgelassen haben, werden wir in rechter Weise anbeten können und Gott wird erhören und Gott wird antworten. In Vers 41 steht, so waren also diese Völkerschaften zwar Verehrer des Herrn, zugleich aber Diener ihrer Götzenbilder. Auch ihre Kinder und Kindeskinder halten es so, wie ihre Väter es getan haben bis auf den heutigen Tag. Beides haben sie getan. Sie haben Gott verehrt und haben trotzdem ihre Götzenbilder dazu verwendet. Gott hatte gesagt, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen von dem, was oben im Himmel oder unten auf der Erde ist. Gott ist Gott. Keiner kann ihn formulieren, keiner erklären, keiner beschreiben. Gott ist Geist, in welche Form und Gestalt wollten wir Gott als Geist hineintun. Offenbaren kann er sich, wie er will, das hat er getan und das wird er auch in alle Zukunft tun. Lasst uns ein Wort aus 5. Mose noch dazu lesen. 5. Mose, Kapitel 29, 5. Mose 29, zuerst Vers 3 und dann von Vers 16. Die großen Machterweise, die du mit eigenen Augen gesehen hast, jene großen Zeichen und Wunder, aber bis auf den heutigen Tag hat der Herr euch kein Herz zum Erkennen, keine Augen zum Sehen und keine Ohren zum Hören gegeben. Von Vers 16. Ihr wisst ja selbst, wie wir im Lande Ägypten gewohnt haben und wie wir mitten durch die Völker gezogen sind, die ihr durchzogen habt. Und ihr habt ihre Scheusale und Götzen von Holz und Stein, Silber und Gold gesehen, die es bei ihnen gibt. Dass nur ja kein Mann oder Weib, kein Geschlecht oder Stamm sich unter euch befinde, dessen Herz sich heute vom Herrn, unserem Gott, abwendet, dass er hingeht, den Göttern jener Völker zu dienen, dass sich unter euch nur ja keine Wurzel finde, die Schierling und Wermut als Frucht hervorbringt. Niemand, der, wenn er die Worte dieses Fluchvertrages vernimmt, dann in seinem Herzen sich glücklich preist, indem er denkt, gut, wird es mir ergehen, wenn ich auch in der Verstocktheit meines Herzens wandle. Das würde zur Folge haben, dass alles, das bewässerte Land, mitsamt dem Trocknen hinweggerafft würde. Einen Einem solchen Menschen wird der Herr nicht gewillt sein, zu verzeihen. Nein, lodern wird alsdann der Zorn und Eifer des Herrn gegen den betreffenden Mann, und alle Flüche, die in diesem Buch aufgezeichnet stehen, werden auf ihn einstürmen, und der Herr wird seinen Namen unter dem Himmel austilgen. Bruder Branham hat in den Predigten über die Siegel die beiden Namen Dan und Ephraim erwähnt, dass sie ausgestrichen wurden und nicht zu den 12 Stämmen gehören, weil sie Götzendienst getrieben haben. Ich möchte aus 1. Könige, dem 12. Kapitel lesen. 1. Könige, Kapitel 12. Hier sind's einige Verse. Ich tue das, um später zu dem Punkt zu kommen, wie wichtig es ist, den einen wahren Gott mit Wahrhaftigkeit anzubeten, ihn allein und keinen anderen neben ihm. 1. Könige 12, hier lesen wir um des Zusammenhangs willen von Vers 25. Jerobeam aber befestigte sich im Gebirge Ephraim und machte es zu seiner Residenz. Darauf zog er von dort aus und befestigte Pnuel. Er dachte aber bei sich, das Königtum wird nun wohl an das Haus Davids zurückfallen, wenn nämlich das Volk hier hinaufziehen muss, um im Tempel des Herrn zu Jerusalem Opfer darzubringen, so wird das Herz des Volkes hier sich wieder dem König Rehabeam von Juda als ihrem Herrn zuwenden. Sie werden mich dann umbringen und dem König Rehabeam von Juda wieder zufallen. Ich lese gleich weiter. Ihr wisst ja, hier war die Teilung des Reiches. Der 10 Stämme dahin, der 2 Stämme dorthin. Israel, Juda. Beides auf jeder Seite. Aber nur mal zu dem Punkt. Hier war ein Mann, der wollte etwas sein. Der dachte, wenn die Leute nach Jerusalem gehen, dann wird ihr Herz David wieder zufallen. Oder die Nachkommen Davids, und das wollte er verhindern. Um das zu verhindern und sich selbst seine Sache zu sichern, tat er Folgendes. Ich lese von Vers 28. Als der König dann mit sich zu Rate gegangen war, ließ er 2 goldene Stierbilder anfertigen und sagte zum Volk, ihr seid nun lange genug nach Jerusalem hinaufgezogen. Seht, dies hier ist euer Gott, Israeliten, der euch aus Ägypten hergeführt hat. Das eine Stierbild stellte er dann in Bethel auf, das andere ließ er nach Dan bringen. Dies wurde aber eine Veranlassung zur Sünde. Und das Volk ging zu dem einen hin und zu dem anderen nach Dan. Ihr könnt das im Siegelbuch nachlesen, ist ja fast am Ende des Buches, wo Bruder Branham gerade über diese Punkte spricht. Wenn ihr in Offenbarung 7 die Stimme nachliest, Dan und Ephraim fehlen, weil sie Götzendienst getrieben, weil etwas getan wurde, das vor Gott nicht recht war. Kommen wir zurück zu dem Wort, das Bruder Branham gelesen hatte, aus 5. Mose 16, Vers 2. 5. Mose 16, Vers 2. Hier steht, du sollst dann für den Herrn deinen Gott als Passeropfer Kleinvieh und Rinder an der Stätte opfern, die der Herr erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Ich möchte einiges aus der Predigt Bruder Brennhams lesen und dann mit Schriftworten fortfahren. Auf Seite 7, die letzten beiden Zeilen. O lasst uns jetzt die Schrift nach diesem Ort durchforschen, wo sein Name wohnt. Wir wissen, dass es in der ganzen Bibel Schatten und Sinnbilder von verschiedenen Orten gibt, wo er den Menschen begegnet ist. Doch das ist nicht der Ort, wo er ihnen heute begegnet. Denn dadurch ist nur etwas vorschattiert worden, bis es zu dieser wahren Stätte kam, wo er den Menschen begegnet, dem Ort, der Gemeinde, wo man ihm begegnen kann. Es gibt eine Stätte, es gibt eine Gemeinde, von der Gott verheißen hat, dass er den Menschen an dem Ort begegnet und ihre Gebete beantwortet, wenn sie nur zu dieser Stätte kommen würden, um ihn anzubeten. Etwas ganz Gewaltiges wird hier ausgesagt. Wir müssen den Ort, die Stätte finden, die Gott erwählt hat. Das ist immer der Ort, wo er sein Wort und seinen Namen offenbaren kann. Immer die Stätte, in der er reden kann, wirken kann, sich kundtun kann. Und wir werden feststellen, dass die Gemeinde denselben Namen trägt, den der Erlöser getragen hat. Wir sind nach seinem Namen genannt worden. Und wir werden feststellen, so wie Jesus Offenbarungsstätte Gottes auf Erden war, so soll die Gemeinde Gottes Offenbarungsstätte Gottes auf Erden sein. So wie Jesus die Werke des Vaters getan hat und sagen konnte, nicht ich tue diese Werke, sondern der Vater, der in mir ist, der tut diese Werke. So soll es mit der Gemeinde sein, so hat es der Herr verheißen. Und damals, als der Herr Großes tat, heißt es, und sie priesen Gott, um des Willen, was geschehen war. Die Zeit muss kommen, dass Menschen Gott preisen können, um der Dinge willen, die in der Gemeinde geschehen. Das ist die völlige Wiedererstattung, auf die wir auch noch zu sprechen kommen werden. Hier sagt Bruder Brennhem, Gott hatte viele Orte zu verschiedenen Zeiten, um etwas zu tun, wenn wir heute auf den Berg Sinai steigen würden, dann geschehe gar nichts. Wir werden höchstens müde, nachdem wir oben angekommen sind. Aber wenn er einem Mose sagt, komm zu mir auf den Berg hinauf, dann ist das eine ganz andere Sache. Wir sind auf dem Berge Karmel gewesen, haben das große Denkmal Elias mit dem Schwert in der Hand gesehen. Aber als wir zu dem Tal hinunterschauten, haben wir keine gewonnene Schlacht gesehen. Es war lediglich Gelände, das wir sahen. Als Elia hinaufging nach dem Wort des Herrn, weil er dazu beauftragt war, geschah etwas. Gott hatte verschiedene Orte, verschiedene Männer, verschiedene Zeiten, um sich hier und da zu offenbaren. Wir könnten jetzt eine Liste davon machen, aber das ist sicherlich nicht im Sinne Gottes. Wir wollen zu dem Punkt kommen, um den es geht, und dazu möchte ich eben weiterlesen, den zweiten Absatz. Wir stellen fest, dass viele behaupten, diese Städte zu haben, und dass der Name Gottes dort an ihrer Stätte wohnt. Doch seht, sie haben den Namen Gottes dorthin getan. Es ist ein großer Unterschied, ob Gott seinen Namen dorthin legt oder ob es irgendjemand tut. Wir müssen uns merken, dass Gott sagte, er wird ihn dort wohnen lassen. Ich lasse meinen Namen dort wohnen. Ich werde meinen Namen an dieser Stätte wohnen lassen. Das ist der Ort, den ich erwähle, und der Ort, den ich erwählt habe, wo die Menschen anbeten sollen. Es geht jetzt mal um den Namen. Viele sprechen über den Namen Jesus und wissen, Gott sei's geklagt, nicht um die Bedeutung dieses Namens. Und wir haben das immer wieder gemerkt, dass Menschen, die den Namen Jesus scheinbar besingen, mit viel Inbrunst, wenn es dann darum geht, dass sie sich zu diesem Namen vor Gott und vielen Zeugen bekennen, nämlich in der Taufe, um diesen Namen sozusagen in einem Bündnis mit Gott mitzunehmen, dann ziehen sie sich zurück und sagen, nein, da machen wir nicht mit. Es ist sehr zu beklagen, dass der ursprüngliche Name abgeändert wurde in die griechische Form. Hätten wir heute den hebräischen Namen Yahshua, dann wüssten wir ganz genau, was wir damit anzufangen haben, und dann wüssten wir genau, was er bedeutet. Abgeleitet von dem Namen Yahweh und dann Yahshua. Du sollst seinen Namen Yahshua heißen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Yahweh, der Ewige, und Yahshua, der ewige Retter. Denn Shua bedeutet Retter. Yahweh wurde Retter, kein anderer. Er selber war es, ist es und wird es sein. Wo ist heute die Offenbarung seines Namens? Wo ist heute die Offenbarung seines Wortes und seines Willens? Menschen tun seinen Namen überall hin, ohne die Bedeutung durch Offenbarung erkannt zu haben, ohne zu wissen, wobei oder worum es dabei geht. Ich habe, was ich sonst nicht tue, ein kleines Buch mitgebracht mit dem Titel Das Judentum, und ich möchte euch hier etwa 8 Zeilen vorlesen. Mit dem Yahweh-Namen hat es eine eigentümliche Bewandtnis. Die Juden sagen, man wisse nicht, wie, dann, ihr habt alle die Siegel gelesen, da hat auch Bruder Brenhim diese 4 Buchstaben erwähnt. J-H-W-H. Die Juden sagen, man wisse nicht, wie diese 4 Buchstaben, das sind die hebräischen Wurzeln, Buchstaben des Wortes, auszusprechen sei. Und außerdem darf der Name Gottes, der große Name, von einem frommen Juden nicht ausgesprochen werden, so las man Adonai, Herr, wenn diese besondere Buchstabenverbindung im Text erschien. Sie kommt 700 Mal im Alten Testament vor. Die Juden haben diese vier Buchstaben nicht verwenden wollen, nicht aussprechen können. Und es blieb ein Geheimnis. Nur, wem Gott es geoffenbart hat, wusste es, und alle anderen wissen es bis auf den heutigen Tag nicht. Was mich bewegte bei dieser Beschreibung, steht in den folgenden vier Zeilen. Das Geheimnis um den Gottesnamen hat zu allerlei Anlass geboten. So bildete sich die Vorstellung, dass jemand, der als Eingeweihter den Namen Gottes wisse und ihn aufschreibe, in den Besitz von Wunderkräften gelange. Ich habe darüber nachgedacht, als die Apostel in dem Namen Jesus predigten, geschahen mächtige Wunder und Zeichen. Und ihnen wurde geboten, sie sollen nicht mehr in diesem Namen predigen, denn es ist zu viel in dem Namen geschehen. Niemand hat ihnen gesagt, dass sie ganz und gar mit Predigen aufhören sollen, aber in diesem Namen sollten sie nicht mehr predigen, weil offensichtlich in diesem Namen die Kraft Gottes offenbar wurde. Und wenn hier diese ungläubigen Geschichtsschreiber oder wer immer sie sein mögen, bezeugen, wenn irgendjemand diesen Namen Gottes wüsste und ihn ausspreche oder aufschreibe, dann muss damit die Wunderkraft Gottes verbunden sein. Was sollen wir dann als gläubig gewordene, denen der Name Gottes durch Offenbarung kundgetan wurde, glauben und denken? Wir sollten davon überzeugt sein, dass in diesem Namen Gottes noch heute die Kraft Gottes offenbar wird, wie sie damals offenbar wurde. Ich möchte allein zur Erläuterung sagen, dass niemand spekulativ jetzt einfach sagt, gut, dann müssten wir von jetzt ab die hebräische Form dieses Namens verwenden. Nein, das ist absolut nicht notwendig. Das würde wieder zu einer Sache führen, die Unnüchternheit nach sich ziehen würde. Schaut, es geht um die Offenbarung des Namens. Jeder Name, ich gebe es als Beispiel, unser Land, Frankreich, Schweiz, jedes Land der Erde, wird in verschiedenen Sprachen verschieden bezeichnet. Die einen sagen uns Alemannia, das ist Deutschland. Die anderen sagen Germany, das ist wieder Deutschland. Die Finnen nennen uns Sachsa, und das ist auch Deutschland. Und wir sind Deutschland. Jedes Mal mit völlig verschiedenen Worten wird das gleiche Land bezeichnet. So haben wir es hier in der Bibel. In der deutschen Übersetzung gilt der Name Jesus ein für allemal. Versteht ihr das? Die einen sagen Vereinigte Staaten. Hört mal all die anderen Sprachen, was sie dazu sagen. Jedes Land kann in verschiedenen Sprachen verschieden benannt werden. Hier haben wir es mit der deutschen Fassung zu tun, und dabei bleibt es. Jesus Christus, unser Herr, das ist der Name, in dem sich Gott geoffenbart hat. Wer aber der Sache auf den Grund gehen will, tut gut, wenn er die ursprüngliche hebräische Bedeutung weiß. Jahwe, der ewig Seiende, wurde Yahshua. Ihr könnt es nachlesen, wenn ihr eine Wortkonkordanz zu Hause habt, was all die Namen bedeuten. Halleluja. Preiset ihr den Herrn. Diese drei Buchstaben, J-A-H, Jah, bedeuten, das ist der Herr. Das ist der Name, Yah, Yahweh, Yahshua. Genau wie die Buchstaben El, Elohim, Eloha. Alles bedeutet Gott. Immanuel, Bethel, Haus Gottes. Diese beiden Buchstaben, El, beziehen sich auf Gott. Wie die drei J-A-H sich auf den Herrn beziehen. Es geht also nicht nur darum, dass heute jeder mit dem Namen Jesus eigenmächtig herumfuhrwerkt. Es geht um viel mehr. Es geht darum zu erkennen, dass der eine wahre Gott, dessen Bundesname im Alten Testament Yahweh war, sich im Neuen Testament als Yahshua geoffenbart und kundgetan hat und dass er damit selber der Herr ist. So bezeugt es auch die Heilige Schrift. Euch ist heute Christus geboren, welcher ist der Herr in der Stadt Davids. Gott hat eine Stätte gefunden, jemand gefunden, der seinen Namen trug. Begreift ihr, worum es geht? Bruder Brenim sagt, im Alten Testament waren es Schattenbilder. All die Opfer und was immer Gott angeordnet hatte. Aber im Neuen Testament ist Wirklichkeit, göttliche Realität. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. Es geht aber noch viel weiter. Das werden wir gleich sehen. Jesus, unser Herr, sprach vom Tempel. Und im ganzen Alten Testament haben wir ja die Beschreibung des Tempels und dann die Zerstörung und der Wiederaufbau. Und Gott füllte diesen Tempel mit seiner Herrlichkeit. Ich lese dazu aus Johannes Kapitel 2, ich meine auf das Neue Testament, auf unseren Herrn bezogen, Johannes Kapitel 2, 19 bis 22. Hier steht, Jesus antwortete ihnen mit den Worten, brecht diesen Tempel ab, so werde ich ihn in 3 Tagen erstehen lassen. Da sagten die Juden, 46 Jahre lang hat man an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen wieder erstehen lassen? Jesus hatte aber den Tempel seines eigenen Leibes gemeint. Im Alten Testament steht, und Gott kommt zu seinem heiligen Tempel. Stille sei alles Fleisch. Hier ein Tempel, eine Offenbarungsstätte Gottes. Ein Tempel nicht von Händen gemacht. Ein Tempel, in dem Gott wohnt. Wozu wurde der Tempel aufgerichtet? Damit Gottes Volk zusammenkomme, um Gott in seinem Tempel zu begegnen. Warum ging der hohe Priester einmal im Jahr in das Allerheiligste hinein, um die Antwort Gottes, dem Volke Gottes bringen zu können? Ein Tempel. Der Leib Jesu war ein Tempel. Und wir werden sehen, so wie wir den Namen des Herrn tragen, so hat Gott auch uns dazu bestimmt, sein Tempel als Gemeinde zu sein. Vergessen wir diesen Gedanken nicht. Jesus sagte, brecht diesen Tempel ab, so werde ich ihn in 3 Tagen wieder erstehen lassen. Ihr erinnert euch an das Einweihungsgebet Salomos, als er Gott darum bat, dass er seine Augen offen halten möge über der Stätte,
die er erwählt hatte, und dann füllte Gott mit seiner Herrlichkeit diese Städte. Jetzt war hier ein Tempel, nicht von Menschenhand gebaut. Der Herr spricht, im Hebräerbrief steht's geschrieben, lass es uns lesen, Hebräer Kapitel 10, ein uns allen sehr bekanntes Wort. Hebräer Kapitel 10 von Vers 5. Daher sagt er auch bei seinem Eintritt in die Welt, Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, wohl aber hast du mir einen Leib bereitet. Sein Leib war der Tempel Gottes. Das Äußere war der Tempel, den man gesehen hat. Aber das Innere war das, was man nicht sehen konnte. Und deshalb sagt die Bibel, Gott war in Christo. Den einen verborgen, den anderen geoffenbart. Die einen sagten, wir kennen ihn, seine Schwestern und seine Brüder. Woher hat dieser all die Wunderkräfte? Sie kannten ihn dem Fleische nach, aber nicht dem Geiste nach. Es gibt Menschen, die kennen ihn dem Geiste nach. Und dazu wollen wir gehören. Menschen, die jetzt begreifen, worum es heute geht. Was nützte uns, wenn wir wüssten, wer Jesus Christus ist, was Sinn und Zweck seines Offenbarwerdens war, wenn wir heute nicht wüssten, durch Offenbarung wüssten, wozu die Gemeinde bestimmt ist und was Gott durch sie tun will. Ich lese aus 1. Korinther, dem 3. Kapitel, 1. Korinther, Kapitel 3, hier steht in Vers 16 und 17, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Das habe ich nicht geschrieben, das habe ich eben nur gelesen. Jesus sagte von sich, brecht diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen erstehen lassen. Sie dachten von dem Tempel oder mit Bezug auf den Tempel, der mit Menschenhänden errichtet war, und sprachen, 46 Jahre hat man daran gearbeitet und du willst ihn in 3 Tagen erstehen lassen. Er sprach aber von dem Tempel seines Leibes. Nun hat er diesen Tempel, diesen Leib dahingegeben, um sich einen Tempel, einen Leib, eine Gemeinde zu erkaufen, in der er Wohnung nehmen kann. Denn Gott will unter den Menschen wohnen. Er will sich offenbaren. Er will unser Gott sein. Und wir sollen sein Volk sein. Ich lese noch das dazugehörende Wort aus 1. Korinther, dem 12. Kapitel. Hier steht in Vers 12 und Vers 13 geschrieben, denn wie der Leib eine Einheit ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber trotz ihrer Vielheit einen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Denn durch einen Geist sind wir alle durch die Taufe zu einem Leibe zusammengeschlossen worden. Wir mögen Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sein. Und wir sind alle mit einem Geist gedrängt worden. Wir könnten noch weiterlesen. Es geht darum, dass wir jetzt begreifen, Gott hat die Namen, der zu unserer Erlösung notwendig war, auf den Erlöser gelegt. Und dann hat er diesen Erlösungsnamen allen Erlösten offenbart. So sagt er es im Johannesevangelium: Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, den du mir gegeben hast. Wir tragen seinen Namen, nicht unseren Namen, nicht deinen und nicht meinen. Wir tragen seinen Namen als Erlöste. Und in uns entsteht jetzt ein großes Verlangen, dass die Kraft dieses göttlichen Namens, der in dem Erlöser offenbar wurde, auch durch die Erlösten offenbar werden könnte. Wenn ihr die genannte Predigt liest, dann findet ihr ein sonderbares Beispiel, wo Bruder Brenhim die Kraft dieses Namens Jesus unter Beweis gestellt hat, oder besser gesagt, Gott sie bezeugte. Nicht wir sind es, die etwas zu beweisen und zu bestätigen haben, aber Gott steht zu seinem Wort. Und er kann nicht anders, als das, was er sagte, zu bestätigen, als wahr zu beglaubigen. Wenn wir das vor Augen haben, was uns im Namen Jesus von Gott geschenkt wurde, dann werden wir in unseren Gebeten und in unserem Glauben mit mehr Zuversicht vor den Thron Gottes treten, nicht mit Wenn und Aber, sondern mit absoluter göttlicher Glaubensgewissheit, in dem Bewusstsein, wie geschrieben steht, wie sollte Gott mit ihm uns nicht auch alles schenken? Hier führt Bruder Brenhim aus, dass Gott einen Ort erwählt hat, um seinen Namen da selbst wohnen zu lassen. Das war die Stätte, wo er redete, wirkte, sein Volk zusammenrufen ließ, um sich ihnen zu offenbaren. Wir lesen auch, dass der Herr zu Mose sprach: Ich habe mich Abraham, Isaac und Jakob geoffenbart, aber mit meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen nicht kundgetan. Wann hat Gott diesen Namen kundgetan? Weil die Bundesschließung bevorstand. Das war der Bundesname Gottes mit seinem Volk im Alten Testament. Kein Wunder, dass er 6700 Mal geschrieben steht. 6, die Zahl des Menschen, das haben wir oft genug gehört. Sogar die Zahl dessen, der sich als Übermensch gebärden wird, die Zahl 666. Aber die 7, eine göttliche Zahl. Gott hat für die Menschheit gesorgt. Und ich sage euch, trotz aller Übersetzungen in all die vielen Sprachen auf Erden, wird derselbe Heilige Geist dem Volke Gottes an allen Orten dieselbe Offenbarung über Gott, über das Wort, über den Namen Jesus aus Gnaden schenken. Wir haben es nicht mit Übersetzungen und Übersetzern zu tun, sondern mit dem Heiligen Geist, der alle Dinge erforscht, der den Dingen auf den Grund geht und das Entschwundene wieder hervorhebt, um sein Volk neu zu beleben und uns Glaubensgewissheit aus Gnaden zu schenken. Ich frage mich und uns alle, ob Gott uns diesen Namen nur kundgetan hat, damit wir uns von anderen unterscheiden oder von ihnen verachtet werden und Schmach um dieses Namens willen tragen müssen, oder ob Gott einen viel größeren Zweck damit verbunden hat. Und ich sage ja, Gott hat nicht nur abgesondert, nicht nur die Namen geoffenbart, er hat damit einen großen Zweck verbunden. Lasst uns weiterlesen auf Seite 8, im zweitletzten Absatz ganz kurz. Ich glaube, dass wir bereit sind, Ägypten zu verlassen und in das verheißene Land hinüberzugehen. Es ist Zeit, an den rechten Ort zu gehen und mit dem Gezänk aufzuhören. Darüber könnte viel gesagt werden. Man muss am rechten Ort zur rechten Zeit sein. Und ich sage euch, wo ich sein möchte. Ich möchte da sein, wo Gott sich offenbart. Amen. Ich möchte da sein, wo Gott redet. Amen. Mir wäre kein Weg zu weit, um dahin zu gehen, wenn ich weiß, dass Gott dort redet und dass er dort wird. Und ich sage euch, wo er reden und wo er wirken wird. Ich kann euch den Ort oder die Stätte ganz genau nennen. Es ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, der Tempel Gottes, das Haus Gottes. Haben wir nicht im Hebräerbrief vor kurzem hier gelesen, Mose war treu in seinem Hause, in allem, was Gott ihm aufgetragen hat. Christus als Sohn ist treu in seinem Hause, und sein Haus sind wir. Amen. Wohnstätte Gottes, Ort göttlicher Offenbarung, Ort göttlichen Wirkens. Und glaubt es mir, so gewiss der Erlöser dazu bestimmt war, diesen Erlösungsnamen zu bekommen, so sind die Erlösten dazu bestimmt, diesen Namen, der über alle Namen ist, zu tragen, ihn zu lieben. Und wir haben ein Anrecht, die Kraft dieses Namens auch zu erleben. Ich sehne mich nach dem Tage, an dem es offenbar wird. Ich habe eben gerade meine teure Schwester gesehen, die gestern Abend hier nach dem Gottesdienst nach vorne kam und dem Herrn dankte, von Herzen dankte. Und am Schluss, verzeih mir, aber am Schluss fielen dann die Worte, mir genügt in etwa jetzt von mir formuliert, mir genügt, wenn Seele und Geist geheilt oder gut sind, auf den Leib kommt es nicht an. Bruder Russ, wir waren hier zusammen und etwas sprach in mir, die Zeit ist da, dass wir den Anspruch auf alles stellen, was Gott uns in seinem Worte verheißen und in Christus Jesus, unserem Herrn, geschenkt hat. Was wollen wir da ausklammern? Wenn Gott Heilung geschenkt hat auf Golgatha, wer will es wagen, sie auszuklammern? Er war verwundet und geschlagen um unsere Übertretungen willen. Er hat sein Blut vergossen um unsere Sünden willen. Durch seine Striemen, durch seine Wunden sind wir geheilt. Er wurde am Leibe zerschlagen, damit unsere zerschlagenen Leibe geheilt werden können. Wir sind nicht länger bereit, einen Teil unserer so teuer erworbenen Erlösung preiszugeben. Die Stunde ist da, dass wir im Glauben auf jede Verheißung treten und das Land einnehmen und das Feld behaupten, wie Paulus es an die Epheser im 6. Kapitel geschrieben hat. Sind wir dazu bereit, so Gott uns hilft? Von selber können wir es nicht, auch wenn wir es uns vornehmen würden. Aber wenn wir an die völlige Wiedererstattung glauben und davon überzeugt sind, dass Jesus Christus derselbe ist, dass er Alpha und Omega, der Erste und der Letzte ist, dann sind das doch nicht leere Worte. Dann ist das eine unumstößliche göttliche Tatsache. Dann dürfen wir damit rechnen, dass er heute tun kann, was er gestern getan hat. Aber wenn wir in falscher Bescheidenheit dem Herrn etwas ersparen wollen, ja, was kann er dann tun? Nein, lasst uns Mut haben. Es geht ja nicht um das, was wir tun könnten oder tun sollen. Es geht darum, im Glauben in Anspruch zu nehmen, was uns von Gott geschenkt wurde in Jesus Christus, unserem Herrn. Hier sagt Bruder Brennan auf Seite 10 in dem ersten Absatz, wir müssen in Übereinstimmung sein. Womit übereinstimmen? Nicht miteinander, sondern vielmehr müssen wir mit dem Worte Gottes, mit Gott übereinstimmen. So muss die Übereinstimmung aussehen. Nicht übereinstimmen, wenn ein Bruder dies sagt oder lehrt, und dann wieder übereinstimmen, wenn jemand anders das lehrt oder sagt, sondern übereinstimmen mit Gott und Gottes Wort. Nicht, dass ich dir Recht gebe und du mir Recht gibst, sondern dass wir alle Gott Recht geben, denn so steht's geschrieben, er wird nicht ermatten, bis er das Recht fest begründet hat. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen und das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Er hat das Recht und die Gerechtigkeit kundgetan. Jetzt liegt es an uns, dass wir in Übereinstimmung mit seinem Worte gebracht werden. Unser lieber Bruder Joseph hat schon heute früh gesagt, der eine Bruder sagt so, der andere jen, wieder anders. Und dann die Frage, ja, stimmst du überein? Das ist jetzt die Stunde, in der wir nicht mit einem Bruder Frank, Bruder Müller oder sonst jemand übereinstimmen, sondern mit Gott und Gottes Wort übereinstimmen. Amen. Und dass wir nicht in alle Winde zerstreut werden und jedem Wind der Lehre nachlaufen, sondern, wie im Hohelied geschrieben steht, ziehe mich, so will ich dir nacheilen. Wir spüren den Zug des Bräutigams, wenn wir zur Braut gehören. Und wenn der Bräutigam das Wort ist, dann spüren wir als Braut den Zug zum Worte, weil wir ein Teil des Wortes geworden sind. Ein Teil des Wortes für diese Stunde. Und es wird an uns erfüllt werden. Gepriesen sei der Name des Herrn. Ich weiß in meinem Herzen und aufgrund des Wortes Gottes, dass der Herr seinen Knecht und Propheten nicht nur gesandt hat, um Unruhe zu bringen und viele Menschen dazu, dass sie sich versündigen und ablehnen, sondern zu einem viel höheren Zweck, nämlich zur Herausrufung der Brautgemeinde, zur Offenbarung des Willens und des Wortes Gottes. Und so wie Israel zu einem ganz besonderen Zweck von Gott bestimmt worden war durch Auserwählung und dann dem Herrn folgte, Und durch sie hat Gott sich ja bezeugt. So ist die wahre Gemeinde aus allen Völkern, Sprachen und Nationen herausgerufen worden. Wozu? Um ein Zeugnis Gottes auf Erden zu sein. Amen. Um hier Gott die Möglichkeit zu geben, sich zu offenbaren. Wenn ihr in den angegebenen Bibelstellen des Alten Testaments nachliest, da steht, und ein jeder diente seinem Gott und pries sich selber selig und dachte, es sei gut so. Wie viele preisen sich heute selig? Und das sage ich hier nicht, um Belustigung herzubringen, denn das wäre nicht gut. Aber auf all meinen Flügen habe ich die verschiedensten Menschen kennengelernt. Den direkten Beraterstab des Papstes, der aus der Bundesrepublik nach Rom flog. Ich habe manche Leute gesehen und gehört. Aber einmal saß ich neben einer Nonne. Und diese alte, umfangreiche Tante, als das Flugzeug abheben sollte, da hat die sofort das Kreuz gemacht. Wahrscheinlich hatte sie Angst, ich weiß es nicht. In jedem Fall habe ich das gesehen und die Gelegenheit zum Gespräch war schon da. Ich fragte, was haben Sie getan, werte Dame? Sie ist jetzt US-Bürgerin, stammt aus dem ursprünglichen Österreich-Ungarn. Und ich fragte, was haben Sie jetzt getan? Und dann sagt sie einfach, ich habe mich gesegnet. Und dann sage ich, ja, also dazu bin ich nicht in der Lage, mich selber zu segnen, aber mich hat Gott gesegnet. Und dann kam ein Gespräch auf, das war einfach ganz wunderbar, wie Gott das alles führte. Aber so ist es. Die Menschen segnen sich selber. Sie machen Wallfahrten. Sie fallen hierhin und beten dort an. Aber ich gehe noch einen Schritt weiter. Denkt an den Film Bruder Brenhims. Was sagte er da? Wenn noch ein Götzen in eurem Herzen ist, dann tut ihn hinaus. Und er sprach nicht zu Ungläubigen, er sprach zu Gläubigen. Und dann sagte er, dein Haus kann ein Götze sein, dein Auto kann ein Götze sein, alles kann dir ein Götze sein. Tut alles aus eurem Herzen hinaus. Kinder können Götzen sein, alles kann uns zum Götzen werden. Aber wenn wir all diese Besonderheiten aus uns herausgetan haben und Jesus Christus den ersten Platz einnehmen kann, dann wird's geschehen durch die Kraft Gottes. Amen. Also, nicht, dass wir jetzt auf den Gedanken kommen und da andere bemitleiden und denken, ja, schade um sie. Schade um dich und um mich, wenn wir Gottes Wort Jahr aus und Jahr ein gehört hätten und dann am Schluss ein Hindernis in unserem Herzen zurückbliebe, dass Gott nicht voll zu seinem Recht und damit zum Abschluss kommen könnte. Gott wird, aber Gott möchte auch mit dir und mit mir zum Abschluss kommen, dass Gott die Gemeinde vollenden wird, wissen wir. Die Frage ist, wer wird alles dabei sein? Ich möchte um jeden Preis dabei sein. Lasst mich kurz noch etwas lesen. Auf der gleichen Seite 10, erstes Drittel. Wir müssen herausfinden, wohin er seinen Namen gelegt hat. Denn das ist der Ort, die einzige Stätte, die er für die Christen, für die gläubigen Kinder bereitet hat, damit sie kommen und ihn an dieser Stätte anbeten. Was kann dieser Ort sein? Dann den übernächsten Absatz. Nun, ihr sagt, ich dachte, die Schriftstelle lautet, dass er sagte, er würde den Ort erwählen. Er würde auch seinen Namen an dieser Stätte wohnen lassen. Nun, der Sohn trägt ja immer den Namen des Vaters. Mein Name ist Brenhim, weil mein Vater Brenhim heißt oder hieß. Jesus sagte, dass er im Namen seines Vaters kam. Johannes 5, 43. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen. Doch ihr nehmt mich nicht an. Dorthin hat Gott also seinen Namen gelegt. Durch das Opfer seines eigenen Sohnes. Das ist Gottes einzig bereiteter Ort. Dort können Menschen Gott begegnen in Christus. Das ist sein bereiteter Ort. In keiner Denomination, keiner Konfession, in nichts anderem hat Gott verheißen, uns zu begegnen. Nur in Jesus wird er uns begegnen, denn das ist der einzige Ort, wo sein Name ist.
Amen.
Halleluja, preis sei Gott. Und wenn wir dann feststellen, dass Jesus gesagt hat, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme wieder zu euch und werde Wohnung in euch nehmen, dann ist sein Name nicht nur im Himmel, dann ist sein Name hier auf Erden in seiner Gemeinde. Und wir haben es gesehen, dass wir durch die Gnade Gottes die Gemeinde sein dürfen und sie auch bilden sollen. Und der Herr hat ja selber gesagt, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. So wie er als Sohn den Namen des Vaters getragen hat, so tragen alle Söhne und Töchter Gottes denselben Namen. Denn es steht geschrieben, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Halleluja! Preis sei unserem Gott. Hier ist Offenbarung. Hier ist Realität. Hier soll Kraft Gottes offenbar werden. Und ich glaube, dass sie offenbar werden wird. Könnt ihr es alle glauben? Meint ihr, Gott hat nur etwas geoffenbart, damit wir darüber streiten? Nein, wem Gott etwas geoffenbart hat, der streitet ja gar nicht mehr. Der lässt sich auch in keinen Streit hineinziehen. Der geht seines Weges mit Gott. Denn nicht einer belehrt den anderen. Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Vergessen wir nicht, wir sind die Gemeinde des lebendigen Gottes. Ein Tempel Gottes. So wie Jesus hier seinen Leib hatte, der als Tempel bezeichnet wurde, so sind wir der Leib Christi. Tempel Gottes. Aber der Tempel darf nicht leer sein. Der Tempel muss mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt werden. Gott hatte sich einen Leib bereitet, um darin zu wohnen, um zu reden und zu wirken, um das Erlösungswerk zu vollbringen. Danach hat Gott sich einen Leib bereitet, einen Leib zusammengesetzt von Erlösten, die dazu bestimmt sind, dass er neu reden, neu wirken, dass er sich offenbaren kann. Sind wir bereit, diese Offenbarungsstätte Gottes zu werden. Hier sagte Bruder Brennan, das ist der einzige Ort, wo Gott den Menschen begegnet, in Christus. Haben wir es nicht immer wieder gesagt? Gott hat sich in mancherlei Weise kundgetan und hat durch die Propheten geredet. Aber persönlich offenbart hat er sich nur in Jesus Christus, unserem Herrn. Und deshalb sagen wir Gott Dank durch Jesus Christus, unseren Herrn, für alles. Seid ihr nicht froh? Seid ihr nicht dankbar, dass Gott in einer solch klaren Weise zu uns gesprochen hat? Offenbarung des Wortes, Offenbarung des Namens und dann Offenbarung der Kraft Gottes. Ja, diese Namen werden alle Zungen bekennen und alle Knie werden sich vor ihm beugen müssen. Wir beugen uns jetzt schon vor ihm und sagen Gott Dank, dass er sich uns geoffenbart hat, ja, dass er gesegnet hat. Und lass mich zum Schluss noch das erste Wort lesen aus Epheser Kapitel 3, denn damit müssen wir heute Nachmittag fortfahren. Gott möchte geehrt werden, und hier steht geschrieben, Epheser Kapitel 3, Vers 20 und 21. Ihm aber, der nach der Kraft, die in uns wirksam ist, unendlich mehr zu tun vermag, über alles hinaus, was wir erbitten und erdenken, ihm gebührt die Ehre, ihn der Gemeinde und in Christus Jesus bis hinaus auf alle Geschlechter aller Zeiten der Ewigkeit. Also, in der Gemeinde gebührt ihm die Ehre. Wir singen in dem Chorus, wir geben die Ehre nur Jesus. Und wir meinen es so. Aber was würde es sein, wenn Gott Dinge tut, die Menschen veranlassen würden, in Anbetung zu geraten, auszurufen, Gott hat Großes getan. Ich sage es noch einmal, der Herr wird sein Werk vollenden. Amen. Er hat uns sein Wort und seinen Willen offenbart, seinen Namen kundgetan. Jetzt wollen wir bitten, dass er seine Kraft offenbart. Am Schluss wird es auf Erden eine Gemeinde der Herausgerufenen, der Abgesonderten, der Auserwählten geben, die seinen Namen trägt. Und in ihrer Mitte wird Gott sein Wort bestätigen, denn sie sind es, die zum Glauben gekommen sind, zum wahrhaftigen Glauben an den wahrhaftigen Gott. Sie glauben die Verheißungen für diese Zeit. Und es ist notwendig, zuerst das zu glauben, was Gott erfüllen soll. Erst dann kann es nach unserem Glauben geschehen. Wenn die ganze christliche Welt nichts von den Verheißungen im Worte für diese letzten Tage weiß, die der Gemeinde gegeben wurden, wo sollen sie da mit ihrer Erfüllung rechnen? Wer konnte in allen Tagen mit der Erfüllung der Verheißung rechnen? Diejenigen, denen Gott die Verheißung gegeben hatte. Sie durften ihren Glauben in die Verheißung verankern. Und Gott hat die Verheißung eingelöst. Das Gleiche wird jetzt sein. Gott gab die Verheißung, einen Propheten zu senden. Er hat ihn gesandt. Amen. Und Gott gab die anderen Verheißungen. Und er wacht über seinem Wort, um jede Verheißung an denen zu erfüllen. Zu Maria wurde gesagt, selig bist du, weil du geglaubt hast. Ja. Denn die Verheißung, die der Herr dir gegeben hat, wird sich erfüllen. Amen. Halleluja. Amen. Preis sei dem lebendigen Gott. Wir sind der geistliche Same Abrahams. Wir haben Gottes Verheißungen für diese Zeit. Und wir glauben sie. Und wir werden sie erfüllt sehen. Halleluja. Amen. Freut euch doch jetzt schon ein bisschen darüber. Denn Gott wird es gewiss tun. Denn so steht's geschrieben. Wenn die Verheißung auf sich warten lässt, so harre ihre, denn sie trifft gewiss ein. Halleluja! Amen. Preis und Ehre sei dem lebendigen Gott in der Gemeinde, in Jesus Christus, unserem Herrn. Und alles Volk sage Amen. 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 Halleluja! Preis sei Gott. Amen. Amen.